Die 7 Jahre dort waren, milde ausgedrückt, die Hölle. Also alles, was ich vorher hatte, war dagegen echt ein Kindergeburtstag.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja. Heute ist Heike bei uns zu Gast. Eine sehr zarte und gleichzeitig so kraftvolle, unendlich lebensbejahende Frau. Mutig und offen spricht Heike über die von ihr erlebte psychische und körperliche Gewalt in Beziehungen. Auch hier sei wieder sehr achtsam mit dir, wenn dich dieses Thema betrifft. Wähle für dich auf jeden Fall einen sicheren und geschützten Ort zum Lauschen.
Ja, willkommen, hallo, ihr lieben Frauen da draußen und wir drei hier bei uns zu Hause, bei mir zu Hause. Wieder an dem kleinen runden Holztisch, der uns schon so lieb ist. Und ja, wir sitzen hier bei, wie viel Grad sind denn draußen? Na, 27 Grad, genau. Und hier ist es angenehm kühl bei uns und wir haben ein schönes Zitronenwasser, haben uns schon so ein bisschen eingeschwungen, denn wir haben heute einen ganz, ganz lieben, tollen Gast, eine wunderbare Frau, die Heike. Und Heike hat den Mut gefasst, uns heute von ihrer Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, dass es Heike nicht leicht fallen wird. Und sie es aber trotzdem macht und will. Und wir sind von Herzen dankbar und wir freuen uns, dass du hier bist, Heike. Und wir sind bei dir.
Dankeschön.
Und ja, ich würde jetzt einfach das Mikro oder die Worte an Heike übergeben und sie einfach bitten, so ein bisschen was von ihrer Geschichte, von ihrem Weg zu erzählen. Und ja, wir gucken einfach mal, was da so kommen will.
Ja, hallo, ich bin Heike, bin 52 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 Kindern, einer Tochter und einem Sohn und inzwischen dreifache Oma. Und ich möchte einfach den Mut fassen, darüber zu reden, was mir passiert ist oder wie ich Gewalt und körperliche und psychische Gewalt halt irgendwie überlebt habe, so möchte ich es mal nennen. Und mir ist es einfach ein Bedürfnis, mit euch darüber zu sprechen oder euch mitzuteilen, dass eben, dass es nicht normal ist, Gewalt zu erfahren und euch Mut machen, den Weg dort hinaus zu finden. Also vielleicht auch mit diesem Podcast, mit dieser Unterstützung, weil ich weiß, mir hätte das auch sehr gut geholfen, wenn ich das damals gehabt hätte. Und deshalb versuche ich, meine Geschichte zu erzählen, so gut es geht. Ja.
Vielen lieben Dank, Heike, dass du so mutig bist und heute hier mit uns teilst, was gerade, was du teilen möchtest, was bereit ist, auch in die Welt zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Frauen sich also so wirklich auch bei dir bedanken, dass du diesen Schritt gehst, also für viele auch wirklich damit vorausgehst und ihnen sozusagen nicht nur Mut gibst, aber wirklich auch den Rücken stärkst, für ihre Gesundheit, für ihr Leben zu gehen. Glückliches Leben und vielen Dank. Das dass du das machst.
Sehr gerne.
Vielleicht stelle ich gleich so eine kleine Frage, dass du so ein bisschen reinkommst. Mhm. Ne? Vielleicht hilft dir das. Mhm. Heike, wann, oder ich frag mal so, wie alt warst du denn, als du, wo du sagst, da bist du das erste Mal mit Gewalt, ob psychischer oder körperlicher Natur, ne, in Verbindung gekommen? Also wann hast du das erste Mal erlebt?
Das erste Mal, ja, bewusst erlebt. Also eigentlich fing es schon in meiner Kindheit an. Mein Vater war, ja, sehr gewalttätig, also insbesondere, wenn er betrunken war, kam er halt gern nach Haus und hat uns dann aus dem Bett gezerrt und ja, dann gab es halt Gewalt mit Lederriemen oder was er gerade so zur Hand hatte. Das ist so, was noch so immer so schemenhaft eigentlich eher in meinem Kopf ist. Das sind gar nicht so klare Bilder, das sind so, ja, so Momente, Flashbacks, auch gern genannt. Ja, das spiegelte sich eigentlich, das war eigentlich so Alltag, also so meine Kindheit. Ja, das waren so die ersten Gewalterfahrungen bis hin zu später, als meine Eltern sich trennten. Meine Mutter mit uns allein war, dann auch so, dass sie eben als Mutter meist nicht da war. Und man dann eben auch eine Gewalt in Form von, ja, Vernachlässigung erfuhr. Also Essen war nicht immer normal oder auch Feiertage. Also emotional Weihnachten, Geburtstag, das war halt manchmal einfach gar nicht da oder sie war nicht da. Ja, das, so zog sich das durch meine Kindheit. Ja, und später halt auch in meiner... Also ich habe dann damals den Vater meiner Kinder kennengelernt. Das war am Anfang glücklich. Also ich war verliebt und es war alles toll. Und er, für mich damals ein liebevoller Mensch, fürsorglich. Dann wurde mein Sohn geboren. Ich war sehr jung, also ich war erst 18, also kurz vor 19. Und dann ging das eigentlich relativ zeitnah danach los mit Alkohol. Eigentlich dann immer mehr Alkohol und dann, ja, völliger Kontrollverlust seinerseits mit verbalen Beschimpfungen, mit Schlägen dann später. Also völlig betrunken, dann auch die Wohnung ja, demoliert. Immer völlig betrunken. Und das war dann so eine schlimm, weil ja, ich war Mutter, mein Sohn war klein und man hat einfach versucht, ihn zu beschützen oder ihn irgendwie davon fernzuhalten, was dann natürlich, also er hat zwar meinem Sohn nichts getan, aber es war für mich halt ein ständiges Aufpassen, ständig wachsam sein. Wir waren oft allein, er war dann betrunken, er kam dann irgendwann nachts nach Hause und dann ging das halt los. Ne? Ja, das war sehr, sehr schwer. Mhm. Und ich hatte keine Unterstützung. Meine Mutter hat damals nicht drauf reagiert. Sie hat es nicht geglaubt. Sie sagt, das kann nicht sein, du bist doch so ein liebevoller Mensch und ich glaub dir das nicht. Und ja, da war ich sehr allein. Mhm.
Hast du zu der Zeit jemanden gehabt, dem du dich noch hättest öffnen können? Oder hast du es von dir aus nicht gemacht? Wie ist das
gewesen? Ich habe es nicht gemacht, weil meine Mutter gesagt hat, gestritten wird immer. Sei nicht so empfindlich. Mhm. Reiß dich mal zusammen. Das gibt es überall. Und ja, sie hat mir unterstellt, ich würde maßlos übertreiben. Und ich habe dann einfach mich wirklich nicht mehr getraut. Und hab das so da, so, das waren so die Anfänge davon, dass du dachtest, ja, dann ist das normal. Also eigentlich ist das der Anfang von, ja, nun hab dich nicht so, ne? Mhm. Das war so, glaube ich, für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, der Anfang vom Ende, zu glauben, das ist normal. Weil meine Mutter, wahrscheinlich konnte sie nichts mal was dafür, weil sie hat zwar mir nicht bewusst, also Selbstgewalt erlebt, aber wir sind ja in diesem Umfeld groß geworden. Sie hat es gesehen, sie hat es erlebt, sie hat nicht eingegriffen, wenn mein Vater uns verprügelt hat. Und für sie war es wahrscheinlich normal und völlig übertrieben. Für sie war es, glaube ich, normal. Und vielleicht konnte sie auch nicht anders, will ja gar keine Schuld geben. Mhm. Ja.
Gab es irgendwann ein Punkt, wo du gedacht hast, also so will ich eigentlich nicht mehr leben. Also das war ja so deine erste Ehe, ne? Mhm. Wo dein Sohn noch klein war. Mhm. Wie lange ging das?
Also, ich bin ja dann, als mein Sohn ein bisschen über zwei war, wieder schwanger geworden, meiner Tochter. Ich habe schon so für mich, es war immer sehr grenzwertig, also so das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus und andersrum, ja, reiß dich mal zusammen, ne? Mhm. Mach mal gute Miene zum bösen Spiel und dann war ich schwanger. Mhm. Das kam dazu, sozusagen, ja, was nun, ne? Also, dann setzt man ja auch wieder Hoffnung drin, weil es gab dann auch eine Zeit, wo es festgestellt wurde, dass ich schwanger war, wo er auch wieder liebevolle Züge hatte. Aber es war halt ja nur von kurzer Dauer. Ich war im vierten Monat, Anfang fünften Monat, wo er dann auch wieder mal betrunken nach Hause kam. Also dazwischen war tatsächlich mal eine Pause, wo er nicht so viel trank. Und dann eben richtig ausgeflippt ist, weil halt was zu Hause nicht in Ordnung war. Also es war nicht ordentlich genug. Es war nicht ordentlich, ja. Und dann ist er ausgerastet und hat mich derart verdroschen, dass ich dann wirklich ins Krankenhaus musste. Und stand, okay, kann das Kind gehalten werden? Und ich, also es war kritisch, ich hatte Wehen und ich musste im Krankenhaus bleiben. Also ich durfte nicht mehr nach Hause, es wurde alles versucht, ich hatte dann Frostan bekommen und durfte nur liegen, durfte nicht mal zur Toilette, also ich musste wirklich liegen. Ja, und dann war natürlich großes Problem, mein Sohn, meine Mutter, die sich nicht viel interessierte, ich hatte wahnsinnige Angst, also ich hatte einerseits irgendwie gedacht, okay, ich möchte dieses Kind bekommen und andererseits hatte ich Angst um mein Kind, um meinen Sohn und wie wird das werden und ja, er hat das dann irgendwie gemacht, also er hat sich um meinen Sohn gekümmert oder um unseren Sohn, meine Mutter hat sich tatsächlich mit eingeklingt, hat dann irgendwie unterstützt und ich war ja dann bis Ende siebten oder Mitte siebten Monat tatsächlich im Krankenhaus. Mhm. Und ja, dann wurde meine Tochter, als mein Mann dann zu Besuch kam, man hat dann so gemerkt, so Zeit verging, so nach zwei Monaten, wo du dann gemerkt hast, das ist ihm alles zu viel. Also es war dann nur noch die Besuche von Vorwürfen gespickt. Du liegst hier schön rum und ich habe alles an der Backe und ich muss mich kümmern. Und er hat dann tatsächlich diesen einen Satz und er hat sich eingebrannt wie in meinen Kopf. Hätte ich es gegen Zug gespritzt, dann wäre es auf Reisen gegangen. Ich werde es nie vergessen. Das war so dieses Statement zu der Schwangerschaft und zu dem Ganzen, was da dran hing. Also nie irgendwie, ja, es tut mir leid, dass das so weit gekommen ist, weil es hätte ja nicht sein müssen. Ne? Also wäre das nicht passiert, wäre vielleicht die Schwangerschaft ganz normal gelaufen, denke ich mir. Ja, dann ist meine Tochter geboren worden. Sie wurde zu früh geboren, wurde dann letztlich eingeleitet, weil alles schon auch sehr kritisch war. Die Herztöne waren schlecht, mein Zustand war schlecht. Ja, dann kam ich nach Hause und dann war erstmal wieder alles toll. Ach, wie schön und ein Mädchen und wie niedlich. Und man konnte sich nie auf was einstellen. Mhm. Es ist ganz gut, völlig voller Emotionen, wo du auch, wo ich gar auch dann damit wieder nicht umgehen konnte und irgendwie Angst hatte, was ist das jetzt? Zu extrem gewalttätig. Also es gab keine Konstante. Es gab entweder richtig gut, meistens nicht sehr lange und dann wieder richtig schlimm. Und ich war immer auf Lauer. Immer auf Lauer, hatte immer Angst. Und das Ende vom Lied war dann, als meine Tochter dann nicht ganz 4 war. Also es war die Zeit, wo ich mich wirklich geschleppt habe von einem Extrem ins nächste, von einer Gewalteskapade in wieder also Harmonie und überschüttet werden mit Freundlichkeit. So schleppte sich das hin und dann kam der Tag, wo ich irgendwie, ja, da war bei mir vorbei. Also ich konnte nicht mehr. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch nur noch, weiß ich nicht, 43 Kilo gewogen oder so. Und ich habe so gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das so weiter schaffe. Also ich hatte das Gefühl, ich packe das nicht mehr und hatte tatsächlich eine Kurzschlussreaktion. Ich hatte damals dann noch, muss ich noch dazu sagen, eine Freundin gehabt, also die wohnte im Nebenhaus, wir haben uns durch Zufall kennengelernt und ich konnte mit ihr aber darüber irgendwie nicht reden. Ich hatte irgendwie, das Vertrauen war noch nicht so groß und irgendwie war es aber so, dass ich bei ihr einen Wohnungsschlüssel hinterlegt hatte. Also einfach, falls ich mal die Tür zuschmeiße, dass sie mal noch einen Schlüssel hat. Also so hatte sich das, ich weiß nicht mal warum eigentlich, warum sich das ergeben hat, aber es war so. Und ich hatte an dem Tag, war bei mir irgendwie, dass ich dachte, okay, also halte ich das nochmal aus, wenn er nach Hause kommt und er verprügelt dich, weil ich war unzählige Male wirklich so kurz vor Krankenhausreif geprügelt mit gebrochenen Rippen, mit, weiß ich nicht, mit allem, was man, Zähne ausgeschlagen, also mit allem, was man sich so vorstellen kann. Und dann kam, und ich dachte, nee, es wäre doch besser, du nimmst jetzt einfach Tabletten und gehst auf den Balkon, nimmst Tabletten und dann ist gut. Ich kann das nicht mehr aushalten. Also das war so die Wahl. Okay, dann hast du deine Ruhe. Oder also es ist eine richtige Kurzschlusshandlung, die so schlimm war, wo ich jetzt im Nachhinein so drunter, auch heute noch drunter leide, das Gefühl zu haben, als Mutter versagt zu haben, weil was ist dann, ne? Du gehst einfach davon und ohne Rücksicht auf Verluste, bist Mutter. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe die Tabletten genommen und das war wirklich Schicksal. Diese Freundin, die hatte ein komisches Gefühl. Und die kam in die Wohnung und die hat mich auf dem Balkon gefunden. Also ich war schon weggetreten. Sie hat mich gefunden, sie hat mich in die Wohnung gezerrt, sie hat mir den Finger in den Hals gesteckt und hat es niemandem erzählt. Das war, ja, das große Glück. Somit hat es keiner erfahren. Ich wäre ja, wenn das irgendwie rausgekommen wäre, dass ja irgendwie deine Kinder, die hat deine Kinder weggenommen, das Jugendamt, da keine Ahnung, was alles passiert wäre, aber es ist nicht passiert. Und dann kam eigentlich so die Zeit, wo ich dann so vorsichtig dann mit ihr darüber gesprochen habe, also ganz im Ansatz, ihr es zu erzählen, weil sie hat mich so gefunden, also es musste ja auch erstmal erklärt werden, was ist da passiert und im Ansatz habe ich ihr das gesagt. Und meine Ehe gestaltete sich darunter natürlich noch schlimmer, weil er das natürlich mitgekriegt hat, dass ich mit jedem Mann darüber geredet habe. Also das hieß jetzt für mich, es wurde noch schlimmer, es wurde noch gewalttätiger, bis irgendwann, also als würde sich so eine warme Decke um dich legen, sagte er eines Tages, er hat keinen Bock mehr, er will sich trennen. Und das war für mich so, ich hätte es mir nicht getraut. Also er hat immer gesagt, wenn du das jemandem erzählst oder wenn du dich trennst und was denn? Und ich hätte niemals, ich hätte es mir nie getraut. Ich hätte es Tatsache, ich weiß nicht wie, ausgehalten. Aus Angst davor, was passiert dann? Und es wurde mir abgenommen. Er hat gesagt, ich trenne mich von dir. Und ich will auch keinen Kontakt zu den Kindern haben. Das interessiert mich alles nicht. Und dann war er aus der Wohnung weg. Also er ist ausgezogen. Aber er hatte noch einen Schlüssel. Und ja, wir waren verheiratet. Es stand mir nicht zu, das Schloss auszutauschen. Das darf man nicht. Es ist eine gemeinsame Wohnung. Hast du keine Chance. Hm. Und dann, ja, dann kam das, war erstmal, war so ein bisschen Ruhe, also das war richtig schön, das war so eine Erleichterung, also so eine Erleichterung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, er hat einen Schlüssel, er kann jederzeit, kann er wiederkommen. Mhm. Und das war dann auch noch zweimal Tatsache der Fall, dass er den Weg zurückgefunden hat und alles verwüstet hat, was du dir da irgendwie, also stinkbesoffen, ja. Und dann war irgendwann wirklich Ruhe. Da kam nicht mehr. Ich bin dann nochmal umgezogen, also ich bin dann umgezogen, war wirklich alleine, also ich habe es alleine geschafft. Also meine Mutter war nach wie vor völlig im Unverständnis, warum das jetzt nicht mehr geht. Da stand ja jetzt auch die Scheidung, er hatte dann die Scheidung eingereicht. Meine Mutter, ja, also wie man dann bei jeder Kleinigkeit auseinanderrennen kann. Und naja, ich war dann aber, also ich bin ja da auch, also ich habe da so viel Kraft und Energie reingesteckt, dass ich gedacht habe, okay, das schaffst du irgendwie. Ich habe dann einen guten Job hab nochmal gewechselt, also hab damals als Sekretärin bei einer Hausbaufirma gearbeitet, hatte einen übelst langen Arbeitsweg von insgesamt, also 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, 2 kleine Kinder, früh in die Kita arbeiten, abholen, Haushalt, alles alleine. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit für uns, weil wir waren in Sicherheit, wir fühlten uns in Sicherheit und das war alles besser als das, was war. Also das hat dich stark gemacht in dem Moment, trotz allem, was da eben so dran hängt als alleinerziehende Mama.
Darf ich mal dazwischen fragen, wie das war, als du das Gefühl hattest, der ist jetzt weg, der kommt nicht wieder. Hat sich da in dir irgendwas getan oder auch so in deinem äußeren Umgang mit den Kindern oder überhaupt das Leben irgendwie wahrzunehmen, ist da irgendwas, also wie war das denn?
Es war unglaublich, also erst hatte ich tatsächlich, war so erstmal der Befreiungsschlag und dann kam aber gleichzeitig so die Angst, schaffst du das überhaupt, weil ich habe ja nie daran geglaubt, weil es war ja immer so, dass ich sowieso nichts auf die Reihe kriege. So wurde es dir immer gesagt, du bist nicht auf die Reihe. Und dann kam so der Zweifel, so schaffst du das? Und ohne jemand im Hintergrund, niemand. Trotzdem, trotz aller Schwere, und es waren echt harte Zeiten, wo wir uns wirklich durchkämpfen mussten, war es aber schön. Schön und natürlich andersrum, es war gar keine Zeit, irgendwas aufzuarbeiten. Du hattest gar keine Zeit, also du hast funktioniert als Mama. In stillen Momenten habe ich dann irgendwie, ja, schon gemerkt, ich bin total kaputt, also ich bin psychisch kaputt. Ich habe mich auch nicht gesund gefühlt oder stark gefühlt, aber ich hatte meine Kinder und ich konnte schlafen. Ich brauchte keine Angst haben, brauchte nicht immer wach liegen und lauschen, geht die Tür auf. Also das war so dieses, was noch so prägnant ist. Ich habe es geschafft oder es wurde mir abgenommen, weil ich alleine das Gefühl hatte, ich schaffe das nicht, mich zu trennen. Ja, und das waren so zwei gute Jahre. Also ich war ja dann bei dieser Hausbaufirma Sekretärin und da war denn dort so ein ganz netter, toller Bauleiter, der dort arbeitete und der dachte ich auch, wie nett, so ganz zuvorkommend, ach Mensch, und immer so unterhalten und wir sind Tatsache irgendwann zusammengekommen und ich dachte mir, boah, der trinkt nicht, ist das toll. Der trinkt nicht. Das ist so toll. Also das war für mich so, boah, der mag keinen Alkohol und der wirkte so großer, kräftiger Mensch. Ganz, also ich dachte, es war, und ja, es war auch gar kein Problem, das mit den Kindern und überhaupt nicht. Und der wohnte halt im Spreewald. Ja, und irgendwann denn, also er war auch ein gläubiger Mensch, also tatsächlich ein stellvertretender Gemeindeleiter einer baptistischen Gemeinde, also wo du dachtest, Hut ab, schön. Ich hatte so mit Glauben eigentlich nur so von meiner Omi, also meine Omi ist ja meine heilige Person, bei der ich so immer die Ferien in der Kindheit verbracht habe, die hat mich so, da habe ich all die schönen Dinge so her. Meine Omi war einfach ein Engel. Und die war auch gläubig. Und da habe ich so als Kind immer mal, da lag mal die Bibel rum, da hat man mal geblättert und sie hat manchmal auch gesungen. Und das war so, was so ein bisschen so ein Stein, ein Grundstein gelegt wurde. Und er war eben natürlich in so einer Gemeinde, baptistisch, hat mir erst mal gar nichts gesagt. Ich dann so dachte, okay, das ist jetzt evangelisch, freikirchlich. Ja, und dann, weil er ja nun auch gläubig war und ich ja nun mit zwei Kindern und geschieden, fing er dann an, so irgendwie zu sagen, naja, aber so wild hier können wir nicht zusammenleben, also das gehört sich nicht, das ist auch dem Glauben nicht, vom Glauben her auch nicht in Ordnung. Und wir sollten zusammenziehen und alsbald auch heiraten, also war auch seine Familie sehr gläubig, seine Mutter und sein Vater. Ja, und dann hatte er eine Stelle bekommen als Hausmeister in einer Förderschule. Ja, und da gab es eine Dienstwohnung zu. Und dann war das klar, wir ziehen zusammen. Die Kinder werden dort eingeschult. Also meine Tochter war ja dann kurz vor der Einschulung. Mein Junge war damals dann 9. Und dann sind wir da hingezogen. Und es war toll. Also es war bis dann alles toll. Also ich habe ja diese kleinen Dinge gar nicht gemerkt, weil woher auch? Also wenn du sowas nicht kennst, dann brauchst du nur mit irgendwas Kleinen vor dich hin wedeln und dann sagst du, toll, bei mir war es eben, der trinkt nicht. Mhm. Und er war nett. Total nett.
Also er hat dich nicht geschlagen?
Nö. Er war total freundlich. Es kam immer hin und wieder, was man ja so gar nicht sieht, also im Nachhinein weiß ich das so, immer so diese Bemerkung, naja, aber also das wäre schon, also das sollte ich schon auch mit Dankbarkeit würdigen, dass er als gläubiger Mensch jetzt jemanden nimmt mit zwei Kindern, schon geschieden. Also das ist dann schon eine Sonderleistung. Also das habe ich aber so gar nicht so richtig realisiert. Das war einfach, ja na klar, also ich habe dich von der Straße aufgelesen, was wäre denn geworden? So, also, aber nicht so direkt, aber so zwischen den Zeilen. Das war so, er hätte jetzt ein großes Opfer gebracht. Dass er mich nun nimmt, als gläubiger Mensch, wo das ja gar nicht biblisch ist, dass man da so jemand wie mich nehmen würde. Also so hat das auch ungefähr immer so ausgedrückt. Aber ich habe mir gar nichts dabei gedacht, weil ich war, ja, ich dachte, Mensch, toll, und dann sind wir da hingezogen. Und dann zeigt er eigentlich sein wahres Gesicht. Und 7 Jahre haben wir dort gewohnt. Wir haben tatsächlich geheiratet. Ich habe, die 7 Jahre dort waren, milde ausgedrückt, die Hölle. Also alles, was ich vorher hatte, war dagegen echt ein Kindergeburtstag. muss ich so sagen, es war alles. Es war körperliche, psychische, emotionale Gewalt, Exzesse. War wie besessen, dieser Mensch. Der war richtig krank, jetzt psychisch krank. Der hat mich, also wirklich, das war unglaublich. Und für meine Kinder, also insbesondere für meine Tochter, die hat viel mitbekommen. Meine Tochter ist nachts geschrien gekommen und hat versucht, mir zu helfen. Also er hat mich derartig verprügelt. Er hat mir alles weggenommen, alles, was auch persönliche Dinge. Er hat gedroht. Ich hatte damals einen Hund, also den hatte ich gar nicht erwähnt. Ich hatte mir damals einen Hund aus dem Tierheim geholt, wo ich mit den Kindern allein war. Und er hat gesagt, also wenn du nicht machst, entweder deine Kinder oder ich töte deinen Hund oder ich misshandle den Hund. Und es gab eine Szene, die ist noch, es gibt ja immer so Bilder, die verschwimmen, Bilder, die richtig eingefräst sind. Und es war diese eine Szene, ich hatte es schon mal erwähnt, er hat mich verprügelt, ich lag auf dem Boden im Schlafzimmer, mein Hund war da und mein Hund hat mich angeguckt die ganze Zeit und hat unter sich gepullert. Ich werde es nie vergessen, ich werde diese Blicke von meinem Hund, wie der mich anguckt, und ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt und er hat unter sich gemacht. Und es waren immer wieder so, er hat mich angebunden wie ein Tier. Es gab wirklich, also, boah, unglaubliche Gewalt, Vergewaltigung, alles. Also, wenn du nicht machst, dann, immer wenn du nicht machst und du bist das Letzte, du... Ich habe dich von der Straße aufgelesen, dann kam das sehr deutlich. Ich habe dich aufgesammelt. Du bist nichts. Du kriegst nichts hin. Nichts. Ja, das ging 7 Jahre. 7 Jahre wirklich krass. So, und dann kam, meine Tochter ist zur Nachbarin immer gegangen. Die hatte Pferde. Die hat ein Pferd und ist dort reiten gegangen. Und ich habe dort immer zugeguckt und... irgendwie hat so gemerkt, Mensch, was hast du denn da wieder, weil es war ja nicht mehr abdeckbar, es waren gewaltige Verletzungen, die er mir zugefügt hat, bis sie dann irgendwann sagte, du, sag mal, du, das ist doch, aber warst du schon wieder irgendwas? Und da war so, ich habe so gedacht, okay, jetzt oder nie, da war das irgendwie so da, so dieses Gefühl, wenn du jetzt nichts machst, dann tötet er dich. Er hat gesagt, ich bring dich um. Und wenn du an der Straße stehst und ich schubse dich, wird jeder denken, du bist gestolpert. Alles so eine Sätze, die du so im Kopf hast, die so immer da waren. Du bist nichts, du kannst nichts, ich bring dich um. Die Kinder, alles zusammen, fremde Umgebung, also alles. Ja, und dann habe ich vorsichtig so erzählt. Also ich brauchte gar nicht so viel sagen. Sie hat schon eine Weile das wohl beobachtet. Und ich hatte, ja, hopp oder top. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss es raus. Wir müssen das irgendwie schaffen. Und wir haben dann heimlich Pläne geschmiedet. Wir haben heimlich eine Wohnung gesucht, tatsächlich. Ich hatte damals einen Käfer, mein wunderschöner Käfer, mein erstes Auto. Mein Dudu. Und der musste halt, wir hatten ja nichts weiter. Also wir hatten, ich hatte jetzt nicht irgendwie Geld, wo man sagen konnte, kannst du jetzt irgendwie was mitfinanzieren. Und ich war dann so mutig, aus meiner letzten Kraftreserve, habe jemanden gefunden, der den Käfer kauft. Und der stand, wir hatten so hintenrum, war so eine Garage, also stand immer mein Käfer drin. Und ich weiß nicht, woher ich die Kraft hatte, den Mut hatte. Hab jemanden gefunden, der den unbedingt wollte. Und wir haben wirklich, boah, das war wie im Krimi. Der kam und wir haben das Auto verkauft. Der ist damit weggefahren und ich hatte das Geld. Und in dieser Nacht sind wir mit dem Pferdehänger nachts geflüchtet, tatsächlich abgehauen.
Mit Hilfe der Nachbarin?
Mit Hilfe der Nachbarin. Autohänger und was wir nehmen konnten. Also das wurde alles heimlich organisiert und dann sind wir wirklich des Nachtens abgehauen. Ich habe mich rausgeschlichen und
also weg. Dein damaliger Mann war quasi in der Wohnung?
Mhm.
Und wie lange ging denn diese Vorbereitungszeit? Also du hast gesagt, ihr habt Pläne geschmiedet. Also genau. Das war ja doch vorbereitet. Mhm. Also die Nachbarin muss ja geschnallt haben. Oder deine damalige Bekannte. Mhm. Die muss ja gerafft haben, das geht nicht auf normalen Wege. Ne? Das geht nur mit Flucht. Und ihr habt es quasi vorbereitet.
Genau. Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass sie jemanden leider nur im Nachbarort kannte, was ja nicht weit weg war, aber zumindest weg. Der war Polizist oder ist Polizist und der hat ein Haus gehabt mit einer Einliegerwohnung. Die war recht klein, aber die war frei und die kannte den und da nehmen wir auch einen Pferdehof, daher kannte sie den Mann und hat den gefragt. Und der sagt, ja, klar, sofort könnte. Mhm. Und deshalb ging es relativ schnell. Also das ging eigentlich innerhalb von, nach 14 Tage war das ungefähr, das ging recht schnell. Wir haben dann einfach geguckt, wie wir heimlich was so ja, zusammenkramern können. Natürlich niemals irgendwie Möbel, also alles nur persönliche Sachen, nichts weiter. Und dann sind wir nachts Tatsache geflüchtet. Geflüchtet und in die Wohnung und mit dem Geld, was ich von meinem Auto hatte, haben wir uns dann Möbel bei IKEA geholt. Und das war noch so schön. Also es war erstmal in der Wohnung, es war eine Küche drinne und da er wusste, was da so, also so, dass das schon irgendwie so ein bisschen fluchtartig und das, also so ein paar Informationen hatte er. War dann eben auch erstmal so lang so ein paar Isomatten da und so, dass wir erstmal was zum Liegen hatten. Das hat der ganz toll für uns gemacht, ja.
Heike, darf ich mal fragen, du hast ja gearbeitet.
Mhm.
Du hattest also auch ein Einkommen.
Als ich im Spreewald war, hatte ich ja erstmal noch keine Arbeit.
Okay.
Genau, also da war ja so durch den Umzug und hatte ich erstmal keine Arbeit und habe dazwischen dann sozusagen so praktisch übers Arbeitsamt war das dann wieder so eine ABM, wo du dann hier und da mal warst. Und da war ich damals in der Forstwirtschaft sozusagen tätig und habe dort im Büro gearbeitet.
Ja. Mhm. Und das Geld, was da geflossen ist, war ja sicherlich nicht viel, aber das ging auf ein gemeinsames
Konto. Auf ein gemeinsames Konto.
Mhm. Und das wurde verwaltet von deinem Ex-Mann. Mhm.
Genau.
Also du hattest darauf auch keinen
Zugriff. Keinen Zugriff.
Mhm. Bloß nochmal so, dass man auch versteht, ne, dass du wirklich nichts in der Hand hattest.
Außer das, was wir vom Auto dann hatten letztlich. Das Geld. Und das andere ist ja dann schwierig, also bis hin, dass dann meine Karte plötzlich nicht mehr da oder gesperrt, also du kamst nicht mehr ran. Mhm. Er hat es einfach dann schon so gedreht, dass du nichts hattest. Mhm. Also schon um dir zu sagen, das kriegst du eh nicht hin. Und ohne Geld ja eh nicht. Ja.
Und was ist dann passiert? Also quasi, wie hat denn dein Ex-Mann
darauf Ich habe noch was, ein ganz wichtiges Detail vergessen. Das ist ja noch das ganz wichtigste Detail. War ja, dass ich, also ich habe ja, wie gesagt, bei der Forstwirtschaft gearbeitet als Sekretärin und das hat mich einfach auch, ich wollte immer mit Menschen zu tun haben. Ich wollte immer einen Beruf lernen, wo ich mit Menschen zu tun habe. Und habe Tatsache damals über das Arbeitsamt, also nach dieser ABM, die Möglichkeit bekommen, eine Umschulung zu machen zum Altenpfleger. Und das fand ich total toll. Ich zwar irgendwie auch nicht gewusst, ganz ehrlich, wie die 3 Jahre und unter den Bedingungen und überhaupt, aber das war so wie so ein Wink mit dem Zaunfall. Ich wollte das machen und dachte mir, das ist gut und habe das Tatsache noch nebenbei, also während dieser Zeit, noch durchgezogen. Und da hatte ich natürlich auch nicht viel Geld, ne? Da kriegt man ja immer nicht so viel. Habe das aber Gott sei Dank durchgezogen und auch abgeschlossen, dann 2006 tatsächlich geschafft. Und dann kurz danach war dann diese Flucht aus dieser Umgebung in diese schöne Wohnung. Und jetzt wolltest du noch was machen.
Ja, mich also interessiert vielleicht, oder vielleicht magst du erzählen, wie war das denn? Ihr wart jetzt in der Wohnung, erstmal mit einem Gefühl von Aufatmen vielleicht, ja. Gefühlte, okay, hier sind wir auf jeden Fall sicherer. Aber ist ja trotzdem irgendwie noch was offen. Also wie geht's jetzt weiter? Also auch in Bezug auf deinen Ex-Mann. Wie hat sich das entwickelt?
Also es war tatsächlich so, dass er das, was er meint, ich finde dich überall und ich und frisst. Er hat mich natürlich gefunden. Das dauerte gar nicht lange. Dass er wusste, wo ich bin und er dort in der Nähe parkte, stundenlang im Auto saß, Taschenmesser auf, Taschenmesser zu. Also das war so immer die Strategie, psychologische Kriegsführung, also Angst machen, sich einfach nur zeigen. Nur zeigen. Und das war ab dem Moment, wo das war, natürlich das Sicherheitsgefühl weg. Das war komplett hinüber, ganz furchtbar. Das hat sich dann tatsächlich so ehetechnisch dann so ergeben. Also ich habe die Scheidung eingereicht, hatte da dann auch Unterstützung. Also man kriegt ja auch finanzielle Unterstützung, wenn man jetzt nicht viel hat mit einer Gerichtskostenbeihilfe und sowas kann man ja alles beantragen. Da hatte ich damals durch die Freundin, durch die Nachbarin Unterstützung, die mir da auch geholfen hat, wo man wie was macht. Und auch der Vermieter dort, der hat dann auch, die waren da wirklich sehr hilfreich. Aber er konnte natürlich auch als Polizist nichts dagegen tun, dass er sich immer in der Nähe von der Wohnung aufhielt. Mhm. Also er ist dort immer rumgekreist, hat geparkt. Du hast den, also immer so, dass du ihn irgendwie siehst. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar.
Aber das war jetzt, er hat sich gezeigt und das war für dich schon so einschüchternd und so beängstigend.
Ja. Ja.
Also er musste gar nicht nah an dich ranrutschen, dass man ihm hätte irgendwas nachweisen können. Genau. Krass.
Mhm.
Und damit hat er dich wirklich so unter Druck gesetzt und so auch in der Hand gehabt.
Ja.
Und wie hast du... Also es ging ja dann irgendwie weiter.
Mhm.
Also tatsächlich... bist du ja dann ganz schön aktiv geworden, glaube ich. Vielleicht erzählst du uns das noch, wie du dann so...
Also ich habe, es war dann so, also es, wir haben ja dort gelebt. Mein Sohn ist dann umgezogen damals nach Cottbus, hatte seine Ausbildung, seine Arbeit, also er hatte seine Ausbildung ja abgeschlossen. Und meine Tochter dann eigentlich auch relativ später dann, also gar nicht so viel später, also hat dann eine Ausbildung auch begonnen, ist dann auch praktisch zur Ausbildung hingezogen und ich war dann allein dort. Es lief alles, also die Scheidung lief, so, es dauert ja immer alles so, leider seine Zeit, ja. Bin arbeiten gegangen, habe damals in der Hauskrankenpflege gearbeitet, musste immer relativ weit fahren. Es ging mal immer nicht, also er war auch durchaus in der Stande, die auch mal die Reifen zu zerstechen, dann mal kurz vorm Auto. Also alles so eine Sachen spielten sich ab und ich habe einfach versucht, so gedacht, ich muss hier, ich muss das schaffen, ich muss raus und hatte ja das ganz große Glück, dass ich diesen Job da hatte in Burg, eine Hauskrankenpflege und natürlich noch viel größeres Glück, dass ich während der Umschulung einen guten Freund kennengelernt habe, also erst nur wirklich Freund eine ganze Weile und später dann mehr aus uns wurde, war für mich eigentlich ein Tabu, weil er war einige Jahre jünger als ich, aber wir waren so gute Freunde und irgendwann war es mehr und das war dann so und dann auch mein Halt. Also ich hatte ihn und hatte so positive Vibes, wie soll ich das ausdrücken? Liebe Dinge, ja, dass man doch was wert ist. Und naja, ich weiß gar nicht, wie ich das so ausdrücken soll. Es hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Also es war einfach so ein lieber Mensch im Hintergrund und dann eben auch Freund. Das war dann, dass ich das eigentlich dort irgendwie gepackt habe, habe gearbeitet. Dann war immer dazwischen auch wieder so die Situation, dass er mich, also mein dann Ex-Mann, aufgelauert hat auf dem Parkplatz, wo ich gearbeitet habe, da in dem in der Hauskrankenpflege mit jemandem, den er, also er war der Meinung, ich bin auf jeden Fall vom Teufel besessen, weil ich ihn ja verlassen habe. Und da stand dann irgendwie so ein Pastor vor mir, der wollte mich wohin bringen, um mir den Teufel auszutreiben, weil er wurde geschickt. Und alles so eine Dinge spielten sich ab und ja, und dann war aber irgendwie, habe ich es geschafft, da irgendwie tapfer zu bleiben, so mutig, wie es irgendwie ging, die Sache dort zu ertragen. Und dann bin ich nach drei Jahren Fernbeziehung so mit meinem jetzigen Mann. Wir sind zusammengezogen und es war einfach schön. Also ich bin dann hierher gekommen und wir haben eine schöne kleine Wohnung zusammen gehabt und einfach toll, einfach glücklich bis heute. Also es gibt das Wunder, es gibt den Menschen, den dir der Himmel direkt schickt. Also
darf ich da mal kurz einhaken, weil ich weiß ein bisschen was du mir mal erzählt hast. Okay. Und vielleicht ist das eine schöne...
Was ich geträumt
habe? Ja, also vielleicht möchtest du es erzählen, weil das war ja zu einer ganz vorherigen Zeit. Ja. Ne? Also du weißt, was ich meine.
Ja, es war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Suizidversuch hatte, tatsächlich. Also das hatte ich euch ja vorhin erzählt, dass ich das Tatsache gemacht habe. Und in diesem Schlaf, rauschähnlichen Schlaf, habe ich geträumt. Also das wusste ich nicht gleich, das ist ja dann hinterher, wenn man dann irgendwie, ist mir das so richtig bewusst geworden. Ich habe geträumt, ich treffe jemanden mit langen gelben Haaren und einem blauen Basecap. Und das war so ein schöner Traum, richtig gelbe Haare und blaues Basecap. Und als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte während der Umschulung, und hatte er gelbe Haare und ein blaues Basecap. Ich kannte niemanden, der so aussieht, niemanden. Und es war genau er. Also ich habe praktisch perspektivisch geträumt, warte mal noch, hier kommt noch was. Ja, ja. Und das ist einfach mein größtes Glück und ein wundervoller Vater zu meinen Kindern, mein Seelendoktor, mein Seelenverwandter, mein bester Freund, also alles gleichzeitig an einer Person. Und ja, es fühlte sich einfach total toll, es fühlt sich bis heute toll an, es gab dann eben immer noch mal oder gab noch mal die Begebenheit, dass diese Bedrohung, die praktisch mein Ex-Mann gemacht hat, ich finde dich überall, tatsächlich eintrat. Also er hat mich auch hier gefunden. Er hat mich hier gefunden, er ist an mir vorbeigefahren und hat mich nur angeguckt. Und das hat mir so unglaublich Angst gemacht, Panik bis hin zum Gefühl wie eine Angststörung, wie ein Herzinfarkt. Also du bist starr, du kannst dich nicht bewegen und es reicht dieser Blick, dieses Vorbeifahren, dieses Gefühl, er hat dich wiedergefunden. Das hat mich komplett ausgenockt. Es war ganz gruselig. Und ich weiß jetzt aber, und das weiß ich durch meine liebste Freundin Katja, dass es das nicht muss. Also man kann dafür kämpfen und man kann dagegen ankämpfen und man muss sich einfach nur bewusst werden, dass er mir eigentlich nichts mehr tun kann. Und dieses Gefühl, und das ist das, woran ich eigentlich gerade arbeite und versuche, stark zu werden, zu sagen, versuche mir immer wieder zu lernen, er hat keine Macht mehr über mich, egal wie. Also es kann mir nichts passieren, aber es ist schwer, ganz schwer und bedarf vieler Gespräche oder auch war jahrelang in Therapie und eigentlich jetzt nur in Pause. Und ich weiß aber, dass all das, was war, mich zu dem gemacht hat, was ich bin und dass ich stark geworden bin und dass es verdammt nochmal nicht so ist, dass man da hängen bleiben muss und verdammt nochmal es nicht so ist, dass es normal ist, wenn dir psychisch, körperlich, seelische Gewalt, das ist nicht normal und man muss es nicht aushalten. Das ist mein Resümee, warum ich heute hier sitze, um zu helfen, um zu sagen, es gibt einen Weg, immer einen Weg und es öffnet sich eine Tür und es ist ein Mensch da, der dir geschickt wird. Das ist es, was passiert. Das ist mein, einfach zu helfen, einfach, dass sowas nicht, einfach so, ja, am liebsten nicht mehr, es wird es nicht, aber dass man einfach da rauskommt. Und dass sich jeder Schritt lohnt und sei ja noch so schmerzhaft, so schlimm und dass kein Mensch der Welt die Macht hat, so mit dir umzugehen, das darf nicht sein und das ist nicht normal. Deshalb habe ich heute meinen Mut zusammengebündelt und ich bin, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der Welt heute und dafür hat sich alles gelohnt, alles, alles. Weil das ist meine Belohnung, also ich habe meinen tollen Mann, ich habe wundervolle Kinder, ich habe Enkelchen, ich habe ein wunderschönes Zuhause, ich habe eine tolle Arbeit, ich habe meine beste Freundin. Also ich kann glücklicher nicht sein. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch hier so. So fühle ich mich, ja. Und der Rest packt sich drumherum und es kann dir niemand nehmen. Also es wird dir niemand nehmen, deine Narben bleiben. Also die bleiben, aber du kannst dein Leben drumherum packen und das macht dich stärker. Schafft man. Ja.
Wenn du jetzt, das ist so wunderschön, Heike. Ja,
ich bin ganz berührt.
Und das macht so viel Mut mal schauen, das wird sicherlich Frauen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind und das ist so mutig von dir, dass du über deine Geschichte gesprochen, das ist wirklich berührend und hart gewesen. Also ich habe wirklich gekämpft mit mir ganz doll gerade, weil ich viele Dinge auch selber noch nicht gehört habe. Und vielen, vielen Dank dafür. Und trotzdem habe ich noch so ein paar Fragen, die mir so auf der Seele brennen. Wenn du jetzt rückwärts von deinem jetzigen, von deinem Gefühl, das Glück gefunden zu haben, nochmal rückwärts guckst, was gab es denn rückwirkend einen Punkt, wo du sagst, jetzt hätte ich mir das und das gewünscht? Und was wäre das vielleicht gewesen? Oder was hättest du rückwirkend vielleicht an einem bestimmten Punkt anders gemacht mit deinem jetzigen Wissen?
Also rückwirkend geblickt hätte ich mir einfach erstmal auch Unterstützung von meiner Familie zum Beispiel gewünscht. Mhm. Einfach insbesondere meine Mutter oder meine Geschwister. Das hätte ich mir, so Menschen, die einfach vielleicht auch in ähnlichen Situationen waren, die du vielleicht triffst oder so ein Podcast, wie wir ihn heute machen, einfach so ein, zu sagen, hey, das ist jetzt, das ist nicht so, das musst du nicht, das ist anders gemacht. Ja, ich weiß nicht, was ich hätte anders. Ich hätte einfach, weiß nicht, ich hätte mir Hilfe gewünscht, aber anders mal, ich hätte, glaube ich, gar nicht anders. Ich wüsste es nicht.
Ich meine, natürlich hast du damals nichts anders gemacht, aber du bist ja jetzt in einer anderen Position. Du hast ja ganz andere Ressourcen, du hast ja ein ganz anderes Wissen über dich, über deine Qualitäten und über deinen Wert auch gefunden. Wenn du das jetzt mal mitnehmen würdest, zurück zu der Heike, die wirklich entwürdigt wurde, die verprügelt wurde, wenn du das damals schon gehabt hättest,
dann hätte ich mich gewehrt, dann hätte ich es mir nicht gefallen lassen. Da hätte ich einfach, ja, jetzt nicht mehr vorstellbar. Also wenn ich, das ist wie eine fremde Person. Mhm. Also die Heike von damals ist nicht mehr die von heute. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte diese Person einfach in den Arm nehmen und sagen, hey, komm, wehr dich, ne? Oder einfach tröstend da sein, ne? Es sind völlig unterschiedliche Menschen. Und ja, das sollte niemandem passieren. Ja. Niemand sollte sowas erleben. Und trotzdem ist es so, und da ist wieder dieses Trotzdem, dass es immer einen Weg gibt. Es werden dir Menschen in den Weg gestellt. Also ich bin ja unter dieser Zeit oder... ja, ich bin Tatsache gläubig geworden. Ich habe mich taufen lassen. Und das war auch, für mich ist das heute ein großer Halt. Tatsächlich großer Halt. Also ich weiß aus dem Erlebten und dass ich es überlebt habe, so muss ich sehen, dass da jemand ist, der auf mich aufgepasst hat. Also es müssen nicht nur ein Schutzengel, es waren ganz viele. Und für mich gibt es einen Gott, wie auch immer man ihn nennen mag, für mich ist er präsent, weil er mir so oft Menschen in den Weg gestellt hat, geschaffen hat, dass ich das irgendwie schaffe. Ich glaube, also das hat mir geholfen und ich bin dankbar, dass ich das, zwar damals war es eigentlich, ich habe es gemacht, weil es sich gehörte. Also ich habe natürlich gehört, dass man sich jetzt auch taufen lassen muss. Das musste einfach so sein. Und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich tatsächlich zum Glauben gefunden habe. Mhm. Und der mich ganz bis heute trägt. Ohne, dass ich in die Kirche muss. Das mache ich mit mir aus. In meinem Herzen ist das der Glaube. Und der gibt mir Kraft.
Schön. Ich finde es auch so wertvoll, dass du, Heike, quasi das, was vielleicht ja deine Mutter damals noch nicht geschafft hatte, sozusagen zu sagen, das ist nicht normal und ich unterstütze dich, ja, irgendwie da rauszukommen oder zumindest schon mal ein bisschen ja sich zu wehren, ja, dir Unterstützung, dass du quasi einfach dann anders abgebogen bist, sozusagen, und auch für deine Kinder, für alle, die noch kommen, ja, Enkelkinder und alle, die kommen und die halt auch, ja, das hören, ja, oder auch sogar rückwirkend, ja, also auch die das erlebt haben, wie in der Generation deiner Eltern, dass auch die jetzt in ihren Jahren auch da jeden Tag die Chance haben, ja, zu erkennen, wie es anders gehen kann, indem du das vorlebst.
Ja. Ich bin auch so unglaublich stolz darauf.
Ja, also das kannst du
stolz
sein.
Auf meine Kinder. Das sind so tolle Kinder. Die haben ihren Weg gefunden. Die haben das ja schon mit Schrammen, Narben, aber sie haben ihren Weg gefunden und wir haben uns. Und dieses Bündnis ist untrennbar und das wir haben einen sehr engen Kontakt zueinander, weil wir passen einfach bis heute noch irgendwie aufeinander auf. Also das ist ja auch so ein Ding, was passiert, dass du immer aufeinander guckst und so, weil das ja immer so war, ne? Aber sie haben ihren Weg gefunden, es sind einfach wundervolle Menschenwesen, Menschlein, Menschenkinder, meine Kinder, ja, das Beste überhaupt. Ja, das größte Geschenk ist es da, meine Kinder und mein Mann, ja.
Wie schön.
Ja, und ihr heilt ja gemeinsam immer noch, ne? Jeden Tag so immer mal wieder. Und die Narben sind da und dürfen auch manchmal wieder angeguckt werden. Und trotzdem ist es deine Geschichte, die dich, ne? Also das ist alles deine Geschichte und hat dich zu dem gemacht, was du jetzt bist. Und wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, du bist ein Geschenk für all die, die dich kennen dürfen und mit dir zusammen sein dürfen. Sowohl in der Arbeit als auch, wir sind ja nun inzwischen befreundet, ne? Wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt und Also,
und du kennst ja meinen Mann.
Richtig, also das, ja, das ist eine andere Geschichte, aber es sind alles so zauberhafte Fügungen, die uns so zusammengeführt haben. Und von Herzen danke, Heike, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja.
Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt und Mut gemacht habt. Und es ist einfach für mich so eine wichtige Challenge, Tatsache-Challenge, einfach das in die Welt zu tragen und zu sagen, ey Leute, wehrt euch, lasst euch das nicht gefallen. Und es gibt eine Lösung und es gibt einen Weg und das, niemand muss sowas erleben. Niemand sollte sowas erleben. Und
genau. Ja, ich würde gerne noch einfach sagen, dass du ja dieses gesunde Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass du das ja schon hattest, ja, die ganze Zeit. Und dass es einfach diesen Weg gebraucht hat, vielleicht, oder ja, bis diese Stimme quasi überhand nimmt, ja, und jetzt auch dein Leben gestaltet, also wirklich hauptgestaltet. Und gerade bei dem Thema Gewalt, was ja auf all diesen Ebenen, ne, wie du es jetzt nur in Auszügen beschrieben hast, also ob jetzt körperlich, mental, emotional, dass das doch wirklich so viel mehr unter der Oberfläche in unserem Leben brodelt, als wir manchmal, glaube ich,
absolut
vermuten.
Ja.
Und das finde ich, also das macht mich auch nochmal sehr nachdenklich und umso mehr ja wichtig, dass es sowas ja gibt, so noch Räume, die das mutige Menschen vorausgehen. Und ja.
Und ich finde auch so, wenn man sich das überlegt, also ja, mir ist es passiert und es passiert jeden Tag. Jeden Tag. Und trotz, also jeden Tag wird Menschen unendlich Leid in jeglicher Form angetan. Und trotzdem, du wirst einfach auch schnell in so eine Schublade geschoben. Also tatsächlich so irgendwie, wenn man so eine Andeutung irgendwie so, also man hat das jetzt nicht so erzählt, wie wir jetzt darüber reden, aber du bist in eine Schublade, na, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Na, ziehst du die Männer wohl so an? Also dann, du wirst so richtig in eine Schublade geschoben. Und mein Anliegen ist einfach auch damit zu sagen, also ich möchte das entstigmatisieren fast so, dass man einfach sagt, ey Leute, das geht schneller als du denkst und wieso reagiert man so, warum lässt man sich das gefallen? Ja, weil man einfach dem Glauben schenkt, weil man einfach, du kannst, ja, Gott, wie soll ich das ausdrücken? Du kannst einen Menschen eben auch ganz schnell konditionieren, ne, wenn du ihm was entziehst. Also du kannst ihn einfach, wenn du ihm Dinge wegnimmst, du kannst ihn fügig machen. Und je länger dieser Zustand andauert, umso mehr glaubst du, das ist normal. So ist es, also es ist ein ganz einfaches Ding. Und noch schneller, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, wenn du vielleicht schon eine toxische Beziehung davor hattest, dann bist du einfach nicht tolles was gewöhnt. Also hast du auch keine Ansprüche. Und dann gehen die Alarmglocken eben erst irgendwann später los, ne? Und du haschst nach jeder Kleinigkeit, nach jeder Freundlichkeit. Und man kann dich mit Freundlichkeit sofort wiederbekommen. Weil das ist ja so limitiert. Also jegliche Freundlichkeit, Zuwendung, Liebe, das wird dir gegeben, wenn du das richtig gemacht hast. Und wenn nicht, dann nicht. Und so konditionierst du eben Menschen und deshalb passiert es dir. Heute, die heutige Heike, die würde sowas nicht mehr, ne? Aber damals war es eben, es war für mich normal und ich habe das einfach gemacht, um das hin und wieder mal zu erhaschen. So ungefähr, wenn man so bildlich formulieren möchte. So funktioniert das. Das ist, hat nichts mit schwach oder dumm oder wie man so, naja, na, also es wird ja wirklich hässlich drüber geredet. Das ist einfach nur wirklich eine Sache von Entzug und wegnehmen, geben, also wie so ein Hund, den du so eine Wurst vorhältst. Also so kannst du mit jedem Menschen eigentlich spielen, ne? Ja.
So schön, deine Klarheit heute darüber.
Ja.
wo du heute stehst. Vielen Dank. Wow. Ich habe gar keine wirklich passenden Worte.
Nein.
Das ist ein, ja.
Ich denke auch, das spricht alles für sich. Mhm. Wir brauchen da jetzt auch keinen riesen Abschlusssatz machen. Jedes Wort von dir war wichtig und wertvoll und berührend. Und nochmal danke, Heike, dass du dich geöffnet hast. Und wir hoffen jetzt alle drei hier, dass das jemandem da draußen hilft, ein Stück des Weges zu gehen, seinen Wert zu erkennen, seine Würde, sich an seine Würde zu erinnern und wirklich weitergeht. Na, denn das Leben hat noch viel zu bieten.
Ganz viel. Unendlich.
Ja.
Lohnt sich. Das Leben ist schön.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Leben ist schön.
Ich danke euch. Ganz toll, dass ihr mir den Mut gegeben habt, weil ich hatte echt so ein bisschen so eine Fluchttendenz so erst gehabt, aber ich glaube, das ist normal. Aber ihr habt einfach den Rahmen und den Raum geschaffen und einfach so diese Sicherheit gegeben, dass man das. Und dann geht das. Und ich bin jetzt auch unglaublich stolz tatsächlich auf mich, dass ich das gemacht habe und einfach mit dem Gefühl, helfen zu können und natürlich für mich die Geschichte erzählt zu haben. Aber hauptsächlich ist mir das Helfen wichtig. Tatsache, dass sowas einfach nicht passiert ist, Quatsch, aber dass einfach ein Ruck durchgeht in unsere die Frauen einfach und sowas nicht gefallen lassen. Ich meine, das betrifft ja auch Männer, nicht nur Frauen, aber eher doch mehr Frauen. Und dass man einfach da mutig wirklich den Mund aufmacht und sich Hilfe holt. Gibt genug Hilfe.
Ja. Danke dir.
Danke. Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.